ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Drei Romane haben wir gerade vorgestellt zum Thema Hexenverfolgung. Die Hexe aus Navarro von Sebastian Vasalli führte uns ins Italien des 17. Jahrhunderts. Ebenfalls im 17. Jahrhundert wurde die Mutter des Astronomen Johannes Kepler der Hexerei bezichtigt. Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist, heißt der Roman von Rivka Galtschen. Und das Lachen der Hexe von Margret Schrieber beschreibt eine der letzten Hexenprozesse der Schweiz in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ich habe mich ja in Vorbereitung der Sendung versucht, einigermaßen auf den Stand der historischen Forschung zu begeben und habe festgestellt, dass die Vermutung, es habe sich vor allem um weise Frauen, um Kräuterkundige oder um Hebammen gehandelt, widerlegt ist. Die Hexenforschung sagt, es sind eigentlich gar keine Gemeinsamkeiten der Frauen festzustellen, außer einer gewissen Randständigkeit. Mir ist bei euren Romanen aufgefallen, dass es alles keine leisen, schüchternen Mäuschen waren, sondern eher welche, die ihre Meinung sagen, die vielleicht so laut lachen oder sonst irgendwie schön nach außen gehen. Ja, sagt doch bitte nochmal, wie ist es in euren Romanen? Was sind es für Frauen, die der Hexerei angeklagt werden? Hadi, in der Hexe aus Navarro. Novara.
Hier ist es noch das Besondere, es ist ja ein ganz junges Mädchen, also irgendwie 15, 16 Jahre alt ist, wo sie auch in dem Roman selber das sagt, was ich da in meiner Rezension als Zitat gebracht habe, was ein Vorwurf war, dass sie praktisch die Welt dargestellt hat, wie sie ist und nicht so, wie die Pfaffen das sein wollen. Also sie wird schon in eine ungewöhnliche Rolle reingestellt von dem Autor. Es gibt eigentlich überhaupt keine Belege dafür, dass sie das vielleicht gesagt hat, dass sie das alles erkannt hat, dass es wichtiger ist, dass man ordentlich die Äcker bepflanzt und dann wächst es besser, als wenn die Leute davor erbeten. Insofern glaube ich, dass er da ein bisschen was rein interpretiert hat in diese junge Mädchen, dass eben genau solche Art von Frauen, widerständige Frauen, selbstständige Frauen, selbstständig denkende Frauen, die Opfer waren. Es kann gut sein, weil er schreibt ja selbst oft genug, dass es eigentlich fast überhaupt keine Unterlagen gibt. Durch Zufall hat er da irgendwas entdeckt aus den Prozessakten. Und insofern wird, glaube ich, vieles dort reingesetzt.
Man liest, man hört das natürlich gern, ne? Dass so sie so den, voll den Durchblick hatte.
So ist es. Und von daher, glaube ich, ist es auch ein bisschen in die Richtung gebastelt, aus gutem Willen heraus, dass man das so darstellt. Von daher, ich will jetzt überhaupt nicht gegen sprechen. Der Roman ist auch eigentlich viel mehr, als wie ich jetzt so dieses Hexenthema herausgenommen habe. Ihm geht es also wirklich um so eine Darstellung der gesellschaftlichen, kulturellen und sonstigen Verhältnisse dort. Aber es stimmt schon, also ihm liegt viel Wert darauf, dass so eine Frau gezeigt wird, die selbstständig auch ist. Sie entscheidet auch ständig selbstständig, mit wem sie zusammengehen will, mit wem nicht, was sie sagt, was sie nicht sagt und kann sich auch mehr oder weniger durchsetzen. Ja. Auf ihre Art und Weise.
Mich würde noch interessieren, Hadi, weil Sigi vorher bei dem Kepler-Roman, sage ich jetzt mal, schon gesagt hat, es gab auch Fürsprecher und Fürsprecherinnen für die Angeklagte. Gab es das bei Antonia auch?
Also ihre Eltern, die sie ja sehr gut aufgenommen haben und sie auch immer verteidigen in dem Dorfleben. Also bevor es überhaupt zu so einem Prozess kommt, wird sie immer gegen diese üblen Vorwürfe da verteidigt von ihren Eltern. Sie hat auch mehrere Freundinnen, die auch alle dann in dem Hexenverfahren für sie sprechen.
Und schadet ihnen das?
Es ist vollkommen gleichgültig, was an Fürsprecher da ist, weil er schreibt das auch an einer Stelle, dass dieses Inquisitionsgericht den Beschluss schon längst gefasst hat, diese Frau als Hexe zu, weil das gehört jetzt auch zu diesem großen gesellschaftlichen Komplex, es braucht von Zeit solche Art von Prozessen und Verurteilungen und Verbrennungen. Das braucht das Volk, so sieht die Kirche das, es wird so erzählt. Und deswegen wird das einfach festgelegt. Jetzt ist es wieder soweit und egal, was kommt an Fürsprech, es wird vollkommen ignoriert oder es ist auch noch so, dass wenn Leute irgendwas sagen, was jetzt das Inquisitionsgericht nicht interessiert, werden die auch komplett dann stillgelegt, obwohl das eigentlich für sie, die Zeugen wären, dass sie eine Hexe ist, sagen die, das ist, interessiert jetzt uns überhaupt nicht, was du da erzählst, was du mit dem, da geht es um so einen Dunghaufen und
so. Das ist also natürlich frustrierend, wenn Zivilcourage dann auch noch so ins Leere läuft.
Deswegen finde ich auch interessant, als ich da gehört habe, dass zum Beispiel die Frau von dem Kettler, die Katharina, eine Verleumdungsklage gegen wahrscheinlich das Gericht macht. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr außergewöhnlich, weil es da undenkbar wäre, dass sie jetzt irgendwie den obersten Richter da verleumdet, also eine Anklage selber anklagt. Ja.
Gut, das ist das natürlich irgendein italienisches, norditalienisches Dorf. Und wo spielt nochmal dein Roman?
Im schwäbischen Leonberg.
Okay, ist jetzt auch nicht gerade die Metropole. Wie ist es denn bei diesem Roman, jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist. Was denkst du, warum wird die Katharina der Hexerei bezichtigt?
Also die Katharina Kepler, die war offenbar schon eine selbstbewusste Frau, die auch streitlustig war. Sie war selbstständig und unabhängig. Sie hat, ich würde es mal so sagen, blöd geheiratet. Sie hat so einen ganz unzuverlässigen Mann erwischt, der lieber in den Krieg gezogen ist, als sich um seine Familie zu kümmern. Irgendwann ist sie ihm auch hinterhergereist und hat ihn zurückgeholt, aber der ist einfach immer wieder los und irgendwann taucht er auch nicht mehr auf. Das ist unklar, was mit ihm geschehen ist. Er gilt als verschollen. Und sie schlägt sich aber einfach allein als Frau durch, hat ein bisschen was geerbt, habe ich ja auch bereits erzählt, hat ein bisschen was geerbt, also hat eine Bleibe auf jeden Fall, ein bisschen Geld, das sie auch verleiht und die findet ihr Auskommen. Also diese Unabhängigkeit, das ist das eine. Dann ist sie ist ja schon eine ältere Person. Und das hört man bei den Zeugenbefragungen, also wenn die Katharina beschreiben, was die ihr anlassen ist zum Beispiel, dass sie als Witwe so viel unterwegs ist. Nicht daheim rumhockt, sondern die ist unterwegs, die sammelt ihre Kräuter, die geht mal zu dem Nachbarn und dahin. Die mischt sich auch manchmal ein in Sachen, die sie nichts angehen. Und kennt sich mit Kräutern gut aus und drückt da manchmal aber auch den Leuten ein bisschen was aus. Also sie ist jetzt nicht so durch und durch so eine ganz gute, weise Frau, aber ja, sie ist eine selbstbewusste, streitlustige Frau und sie lässt sich auch von niemand was sagen. Sie hat wirklich ihren eigenen Kopf. Auch gegenüber ihrer Familie, auch ihrem berühmten Sohn, dem Johannes Kepler. Die Familie unterstützt sie natürlich sehr und die raten ihr ganz stark, Leonberg zu verlassen. Eine Zeit lang ist sie dann auch beim Johannes Kepler, der weilt zu der Zeit, ich glaube in Linz, genau in Linz weilt er, da ist er sicher und sie hält es dann aber irgendwann nicht mehr aus da und dann haut sie einfach ab und geht zurück.
Sie hat ja Fürsprecher, ich meine, kannst du das verraten? Ich weiß nicht, wie viel es eine Rolle in diesem Roman spielt, vielleicht wollen wir den ja noch lesen, aber kannst du das verraten, ob das den Fürsprechern schadet, dass sie für sie eintreten?
Es ist nichts direkt davon die Rede, dass es ihnen schadet, aber Fürsprecher sind offenbar auch schon bestraft worden, beziehungsweise selber dann der Hexerei angeklagt worden. Aber ich würde es mal so sagen, da gibt es einfach auch, oder es gab damals offenbar auch aufrichtige Leute, die dann halt gesagt haben, ich kann jetzt hier nicht irgendwas sagen über die Keplerin, was gar nicht war. Also es ist auch so bei diesen Befragungen, da wird immer wieder versucht, den Zeugen etwas in den Mund zu legen. Und manche steigen da ganz willfährig drauf ein und andere sagen, nein, das war nicht so.
Okay. Christoph, wie ist es bei dir? Warum wird die, wie heißt sie nochmal, Anna?
Anna Maria.
Anna Maria, genau. was ist an ihr besonders?
Also so, wie es die Autorin darstellt, gibt es im Grunde einen langen, langen Vorlauf. Besonders ist, dass sie von außerhalb kommt, in dieses kleine, enge Dorf in einem dunklen Tal. Das macht sie schon von Anfang an. Und dass sie diese Außenseiterrolle nie verlässt. Also sie beschreibt es so, sie hat keine Freunde im Grunde, außer ihrer Familie, ihr Ehemann, der zu ihr hält. Und sie erweist sich eben als einige Sachen sind eben schon genannt worden. Neugierig, sie ist reiselustig. Ihr Mann ist so, der muss immer mal wieder wegen seiner Amtsgeschäfte nach Schwyz oder in andere Städte reisen. Sie fährt immer mit. Dann eröffnet sie diesen Krämerladen, der ein glücklicher Umstand also ist, das, der ist dadurch begünstigt, dass ihr Hof liegt an der Kreuzung von zwei Heerstraßen, beziehungsweise wo sich Söldnertruppen immer hin und her bewegen, einerseits. Also sie schafft es dort, einen Knotenpunkt, der ganz gut läuft, aufzubauen. Und durch diese häufigen Reisen auch weiß sie immer, wo sie was besorgen kann. Das sind Sachen, die hat noch keine Frau jemals in diesem Dorf getan. Also allein das ist, macht sie zu einer Person, die da eigentlich nicht hinpasst. Und das dauert dann schon mal 20, 30 Jahre, bis dann irgendwann der Erste auf die Idee kommt, dass das mit unnatürlichen Dingen zugehen muss, weil es dann verknüpft wird mit Naturkatastrophen. Also so stellt es, da findet dann das eine den Beweis im anderen oder wird zumindest so insinuiert. Mhm. Also ja, selbstbewusst, selbstständig, dabei durchaus nicht exaltiert oder... Obwohl dann, als sie später die Gaststätte noch eröffnet, da kommt natürlich der Vorwurf, es gibt Nachtlärm, es gibt Tanzveranstaltungen, es gibt, die Terrasse wird angesägt.
Das ist und dann praktisch, wenn man so jemand der Hexerei einklagen kann.
Und da sie schafft es an einem Festtag, dem Kilby-Tag, wird heute noch in Schweizer Dörfern gefeiert, eine Unzahl von Gästen zu bewirten mit Gebäck. Und wie kann sie? Das geht doch gar nicht. Es gibt doch Nachtbackverbot. Woher hat sie dieses viele Gebäck? Sie hat es aus der Luft gefischt. Also da, okay. Das kulminiert und...
Da höre ich schon auch sowas raus, dass es eben auch persönliche Motive gab. Vielleicht waren das ja auch Nachbarn, die den Lärm gestört hat. Oder kannst du was sagen über die Motive der Anklagenden?
Also wenn ich jetzt die Frage ganz genau nehme, die angeklagt, die denunziert haben, ja, die wirklich genau zu Gericht gingen, das ist in diesem Buch, das sind die Personen aus dem Kloster. Okay. Also die tatsächlich versucht haben, der Schaden, der durch diese Unwetter etc. entstanden ist, sie haben ein Beispiel von vor 50 Jahren, da hätte eine Schwester Luitgard schon mal Ähnliches angerichtet, die sei aus dem Verkehr gezogen worden und danach hätte das aufgehört. Man will jetzt unbedingt, weil das kann ja nur die sein, so ist es, das kann ja nur die sein, die für diesen Fluch verantwortlich ist und die bringen dann tatsächlich den Prozess in Gang. Neid ihr gegenüber, den gibt es ganz vielfältig in der Dorfgesellschaft. Das ist aber, da kann man jetzt keinen, also so wie sie es beschreibt, kann man keinen Einzelnen herausheben. Eher, dass in dem Moment, wo das Kloster die Initiative ergriffen hat, die Dorfgemeinschaft als solche hinterhergeht und als Dorfgemeinschaft verlangt, dass der Prozess tatsächlich stattfindet.
Und das ist ein katholisches Kloster, obwohl ja die Schweiz reformiert war eigentlich, aber die Tessin vielleicht nicht so ganz, wer weiß.
Ehrlich gesagt...
Das ist Zentralschweiz, wenn es auf dem Kibbel steht, aber sie war nicht Tessin. Zentralschweiz.
Wird die Konfession in dem Buch nicht erwähnt.
Okay.
Aber ich kann mal kurz eine Stelle vor, das ist so die zentrale Stelle, wo es dann wirklich darum geht, wo sie schreibt, es gibt Unbegreifliches, ob es den Aufklärern passt oder nicht. Als Grundlage für den Richterspruch galt die Carolina Paragraf 109. Ich glaube, das ist katholisch. Mhm. Und der sagt halt jemand, wenn jemand den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zufügt, dann soll man ihn vom Leben zum Tode strafen.
Okay.
Darauf wird sich bezogen und insofern nehme ich...
Das erinnert wirklich auch an so Querdenker-Aussprüche, finde ich. Es gibt Unbegreifliches, ob das jetzt wahr ist oder nicht sozusagen. Wie ist das denn bei euch? Erfährt man was über die persönlichen Motive der Ankläger, Sticky? Wie ist das bei Rivka Galtschen?
Ja, also da erfährt man durchaus was über persönliche Motive. Das ist zum Beispiel Blanke Habgier, also die Anklägerin. Die Ursula Reinbold, die spekuliert aufs Häuschen und aufs Geld und... andere tun das auch, und es gibt aber auch viel Missgunst. Der Sohn von der Katharina sagt zum Beispiel, dass es Missgunst auch deshalb gibt, weil viele Leute es nicht ertragen können, dass aus allen Kindern der Katharina Kepler was geworden ist, ein berühmter Astronom und Physiker, auch der andere Sohn, der Christoph, der hat es zu Ansehen gebracht und das können einfach manche nicht verknusen und auch daraus speist sich das.
Und wie ist das bei da in Novara?
Also eigentlich in Sardino. Novara ist jetzt der größere Ort, ja, wo der genau, Prozess auch stattfindet. In Sardino ist ein ganz kleines Dörfchen. Im Grunde kann man sagen, es ist ein Nachbarschaftsstreit. Nämlich die Nachbarn, zwei Frauen ohne Männer, haben einen Hals auf die Familie, also auf die Antonia aufnehmen, weil dort nämlich ein Dummhaufen direkt vor ihrem Haus steht. Und sie haben schon etliche Male gegen diese Familie von der Antonia geklagt und die Gerichtsbarkeit interessiert das aber gar nicht. Und die Familie sagt, der Dummhaufen war schon da, bevor ihr euer Haus dorthin gestellt. Also ein jahrelanger Vorlaufstreit, und wo die Antonia im Grunde sozusagen das Opfer ist, weil sie gegen die Familie gar nicht so richtig unternehmen können. Und was sie dann auch noch, die gleichen zwei Frauen, der Antonia vorwerfen, die haben nämlich einen Neffen aufgenommen, der so ein bisschen schwachsinnig ist und den sie behandeln wie ein Tier. Und die Antonia hat ein gutes Verhältnis zu ihm und bringt ihm Sprache bei. Die haben den da gehalten, haben die, und sie bringt ihm die Wörter bei, um seine Gegend zu beschreiben oder auch zu begreifen. Und das ist ein absolutes Sakrileg für diese zwei Frauen, die ihn als Sklaven halten wollen, also praktisch als Tier, das hat später noch eine Bedeutung. Und deswegen hassen sie die Antonia auch. Und das sind auch die, die dann letztendlich die Anklage vorbringen oder vielmehr den Pfarrer mit dem Pfarrer zusammen, der die Anklage macht, aber sie liefern ihm praktisch mit Material zu. Eine andere Geschichte ist auch noch, die Antonia wählt eben geschickt aus, wen sie als Partner haben will. Es gibt da auch einen Grundherr und der Sohn des Grundherrn kümmert sich auch um die Antonia und sie lehnt ihn aber ab. Das ist für das Dorf was ganz Schlimmes, weil daraus hätte jetzt wieder irgendwas für das Dorf entstehen können. Weil sie aber einen Auswärtigen nimmt, ist sie dadurch wieder auch drunter durch. Also sie hat gegen das Dorf gehandelt und damit wird sie nochmal verschärft.
Also schon enorm simple Motive eigentlich.
Ein wichtiges möchte ich noch ergänzen im Roman von der Rivka Galtschen. Und zwar, es ist auch so, dass die Leute gern einen Sündenbock haben für das, was ihnen widerfährt. Also ganz egal, ob das ein körperliches Leiden ist oder ein Verlust, man braucht irgendeinen Schuldigen. Die Leute sind nicht bereit, über andere Möglichkeiten nachzudenken oder einfach was anzunehmen, wie es ist, sondern das wird auf jemand projiziert, das eigene Unglück.
Ja, das interessiert mich noch näher, weil es ist ja so, dass eben so Aberglauben oder auch die Suche nach Sündenbocken immer wieder in der Historie auftauchen. Auch die Hexenverfolgung verlief ja in Wellen. Es gab ganze Zeiten, wo gar keine Hexen verfolgt wurden oder nur mal so ganz einzeln. Dann plötzlich hat es wieder so eine Riesenwelle. Ja. Wie wird denn die Zeit eben in euren Romanen geschildert? Ja, was für gesellschaftliche Verhältnisse gibt es, die dann diesen Hexenglauben begünstigen? Wie ist das bei der Rivka Galtschen?
Also das Frühjahr 1615, als der Hexenprozess beginnt, das ist keine gute Zeit. Und die Protagonistin, also die Katharina, die berichtet auch, wie verdorben das Frühjahr war. Und da möchte ich jetzt gerade ein Zitat vorlesen. Die Rüben waren schrumpelig, die Rettiche dürr, der Rhabarber für gewöhnlich eine Pracht kam auf Stroh hinaus und der Spargel gleichermaßen. Davor hat es einen grimmigen Winter gegeben, an einem verschneiten Abend war ein Geißbock erschienen an meiner Tür. Ein Bettler wie Jesus, dachte ich, und ließ ihn ein, und er war so gefroren, dass sein Barthaar brach wie ein Zuckerguss, als er den Kopf gegen mein Tischbein stieß. Es waren unheilverkündende Monate gewesen. Der Preis für einen Sack Mehl hatte sich fast verdoppelt. Die halbe Stadt musste bei Kornspeichern borgen. Also das war eine ökonomisch unsichere Zeit, auch bedingt durch die sogenannte kleine Eiszeit, bei der einfach die Ernteerträge nicht mehr so groß waren. Die Leute, also vieles war ja auf Subsistenzwirtschaft aufgebaut und die Leute, die hatten einfach nicht mehr genug zu essen, es wurde alles knapper. Das war ein historischer Background, der dazu wohl beigetragen hat, also eben dieses Klima der Unsicherheit beizutragen, und auch der vor der Tür stehende 30-jährige Krieg, der sich in der Zeit auch schon angedeutet hat.
Ja. Hadi, du hast ja gesagt, der Sebastiano Vasalli hat richtig das Buch auch als ein Porträt der Zeit benutzt. Was ist dir denn da, was schildert er denn, was diesen Hexenglauben dann da so begünstigt?
Also Glauben und Aberglauben ist dort eins. Das heißt, alle, so beschreibt er sie, glauben an irgendwelche Wesen, die irgendwo umher sind. Es ist also nichts ungewöhnlich, dass man da auch Hexen hat. Es gibt einen Hexenberg, einen Hexenhügel, wo sie sich ja trifft mit ihrem Geliebten. Also der ist schon vorher da, bevor sie überhaupt auftaucht, gibt es schon immer den Hexenhügel. Also das ist was Bekanntes. Man muss die Geister eben ruhig stellen. Das ist eigentlich der Vorteil, wie die Menschen dort leben, indem sie halt irgendwelche Zeichen machen oder Gaben machen. Also der ist komplett verwurzelt in einer Naturmagie, wo alles irgendwie beseelt ist von guten und schlechten Geistern. Also mitten rein kommt jetzt eben diese Geschichte. Und jetzt wird das Ganze natürlich christlich gewendet, indem das mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Das ist hier eine ganz besondere Rolle. Das tauchte bei euch jetzt noch gar nicht auf, sondern immer nur, dass sie irgendwas zaubern können oder so. Hier spielt der Teufel die entscheidende Rolle, weil der Liebhaber von ihr, dieser auswärtige Reisearbeiter, das ist, sagt dann der Pope, der sie da verhört, das ist nicht mehr in Wirklichkeit der Teufel. Und kann und will immer, dass sie bestätigt, dass er mit Pferdefuß und wie man sich den Teufel so vorstellt, eben genauso aussieht. Und er hätte sie verzaubert, dass sie er nicht sehen konnte. Und so, und das ist immer das, wo die hinsteuern. Die Kirche versucht nämlich immer aus diesem Wunderglauben, den die eigentlich haben, in diesen Prozessen ihre Vorstellung von Gut und Böse reinzubringen. Müssen sie auch reinbringen, weil natürlich diese Naturgläubigkeit der Leute zum Teil ganz andere Vorstellungen haben, wie man zum Beispiel Geister beruhigen kann, indem man halt diese und jene Handlungen macht. Und das ist tödlich für die Kirche, wenn die Leute ihre eigenen Vorstellungen haben, wie sie eigentlich mit dem Bösen umgehen.
Also letztendlich geht es dann um Macht.
Macht, oder? Genau.
Es geht Macht um Macht der Kirche in dem Fall.
Ihre Position in diesem Geflecht von, also dieser Don Teresio, der klagt am laufenden Meter über das gesamte Dorf. Das wären alles Ungläubige und so. Nicht nur die Antonia, sondern alle wären so. Mhm. Also das war auch der Versuch der Kirche, sich eben so durchzusetzen, indem sie halt in diesen Prozessen ihre Glaubensvorstellungen, was gut und böse ist, immer wieder durchdrücken.
Ja.
Und die Leute dann in diese Richtung drängen wollen. Mhm. Und was Frauen dürfen und was sie nicht dürfen und so. Alle diese Sachen kommen da jetzt so rein.
Christoph, wie ist es in dem Roman Das Lachen der Hexe? Die Margrit Schrieber beschreibt ja auch so ein bisschen die Zeit und die gesellschaftlichen Verhältnisse in dem Ort.
Durchaus. Wobei, also eigentlich der ganze Roman ist eine Beschreibung der Verhältnisse in dem Ort anhand dessen, wie sie dieser Frau gegenübertreten. Und auch hier gibt es durchaus über die Jahre sich verändernde beziehungsweise sich zuspitzende, wie soll man sagen, Verhältnisse dadurch, dass diese Andersheit, die sie eben von Anfang an darstellt, das ist am Anfang im Grunde, das wird thematisiert, aber es hat noch nichts Böses, würde ich mal sagen. Also auch in der Darstellung von Margrit Schrieber. Das führt dazu, zum Beispiel, wer die Basler Fasnacht kennt, der weiß, dass die Ursprünge der Schweizer Fasnacht sind, dass sich Dorfbewohner mit Lumpen verkleidet und unter großem Getöse und Verse schmieden. Und es beginnt schon relativ früh, dass sie als die Hexe dargestellt wird. Das hat aber keinerlei Folgen. Es findet kein Prozess statt, es gibt nichts, außer dass sie eben in diesen Geruch gestellt wird, dass sie Übernatürliches kann. Das beginnt eben mit solchen komischen Sachen, wie sie könnte verhindern, dass der Regen auf ihrem Grundstück niedergeht und so weiter und so fort. Das hat in der Beschreibung von Schrieber aber dann, das finde ich gut, das ist vielleicht in euren Büchern nicht so, die Folge, dass sich mehr und mehr die Leute im Dorf von ihr abwenden, Das hat Folgen für ihre Kinder, also das ist ganz klar, dass die Kinder anfangen, unter diesen Verdachtsmomenten zu leiden. Das ist der Moment, wo sie dann in die Regionalhauptstadt fährt und versucht, mittels einer Beschwerde das aus der Welt zu schaffen. Es lässt sich aber nicht aus der Welt schaffen, weil es eben immer wieder genährt wird durch dieses oder jenes Ereignis. Sie wird ja 74, bis sie dann verhaftet wird. Und bis dann wirklich die Denunziation so zu so einem Ding geworden ist, dass und das beschreibt, also jetzt im Zusammenhang mit Schweizer Gesellschaft, Schrieber stellt es so dar, dass das wohl nicht geschehen wäre, wenn nicht gleichzeitig oder ein paar Jahre zuvor in Zug, was nicht so weit entfernt ist, also in der Schweiz noch, das war ein Gruppenprozess, ging aus von einem jungen Mädchen, was sich selber bezichtigt hat, eine Hexe zu sein, und die hat dann 5 andere noch dazu beschuldigt, von denen nicht alle verurteilt wurden, aber damit war die Existenz von Hexen. Das war in einer Zeit, da hatte sich die Anna Maria schon längst aus dem Dorf zurückgezogen auf ihre Alphütte, weil sie weg sein wollte, weil sie wollte, dass ihre Kinder da unbehelligt leben können. Es hat nicht gereicht. Der Fluch hat von oben gewirkt und er musste beendet werden.
Mhm. Meine, das kann man sich gut vorstellen, wenn es dann irgendwo wieder einen Hexenprozess gibt, dass die Leute dann denken, naja, gut, dann. Genau. Lea, spannend, aber leider kommen wir zum Ende. Bitte nennt doch nochmal die Bücher, die ihr vorgestellt habt.
Also ihr vorgestellt von Sebastiano Vasalli, Die Hexe aus Novara, im Original eben La Chimera. Erschienen 1990 in Italien, 4 Jahre später auf Deutsch beim Piper Verlag und jetzt nur noch antiquarisch auf Deutsch zu erhalten.
Ich habe vorgestellt den Roman von Rivka Galcin, Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist. Übersetzt wurde er aus dem Englischen von Grete Osterwald. Erschienen ist er dieses Jahr bei Rowohlt. Das Buch hat 320 Seiten und kostet 24 Euro.
Gut, und mein Buch war geschrieben von Margret Schrieber, der Titel Der lachende Hexe, erschienen bei Nagel und Kimche im Jahr 2006, hat 140 Seiten und ist ebenfalls nur noch antiquarisch erhältlich.
Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen mit Romanen zur Hexenverfolgung. Danke fürs Zuhören und danke an Eva an der Technik. In Kürze findet ihr die Buchvorstellungen und unser Gespräch auch auf der Website rdl.de. Die Sendung wird bei Radio Dreiklang am Freitag um 11 Uhr wiederholt. Wenn ihr uns auf einem anderen Sender hört, ist diese Info natürlich wertlos. Im September wiederholen wir eine Sendung und im Oktober gibt es eine neue Ausgabe zum Thema Adoption. Bis dahin sagen wir Tschüss mit einem Chanson von Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres. Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss.